Warum ist der Mensch eigentlich so böse? Man kann das Elend dieser Welt nicht erklären, wenn man nicht sieht, dass der Mensch durch und durch bösartig ist. Es gibt zum Beispiel keinerlei Grund, dass die Menschen hungert. Gibt's nicht. Man kann mit einem relativ bescheidenen Aufwand könnte man die gesamte Menschheit ernähren. Man könnte ihr einen Lebensstandard bieten, dass sie zumindest im normalen Niveau sich bewegen würde. Warum ist der Mensch so böse? Und das Dramatische ist eben, dass der Mensch eben nicht nur so böse ist, wenn er ungläubig ist, sondern dass auch leider man immer wieder in Reihen der Gläubigen findet, dass sie genauso böse sind. Das heißt, irgendwo ist der Mensch durch und durch was Böses. Jetzt fragst du aber die Menschen und dann sagt jeder, ich bin gut. Und dann redest du mit den Menschen und sagt jeder, ich bin lieb, die anderen sind böse. Was interessant ist, wenn du alle hörst, sagen alle das Gleiche. Wir sind alle lieb und die anderen sind alle böse. Aber wenn du genau guckst, sind alle böse. Und das ist auch unser Thema. Ich möchte uns heute Morgen Römer 7 ganz lesen und ein Stückchen von Römer 8 dazu. Einfach, um hier biblisch zu beleuchten, was sich hier abspielt. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit solchen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Sie wird nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, das billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. so tue nun ich selber mit dem Gesinn, mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verdammte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die nach dem Fleisch leben, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist leben, auf das, was des Geistes ist. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Friede. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann es auch nicht, denn die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das war also ein langes Stück, aber ein einziger Beweis von Paulus gehört alles zusammen. Ich möchte zuerst nochmal den Kontext aufzeigen. Ist ja immer wichtig. Ich denke, ihr kennt den Römerbrief. Der Römerbrief ist ja ein Brief, der von Kapitel 1 bis Kapitel 8 lehrmäßig die gesamte Sündhaftigkeit, die gesamte Erlösungsbedürftigkeit, auch die große Erlösung Gottes mit ihrer gesamten Konsequenz aufzeigt. Das heißt, die Bibel zeigt ganz genau, was Gott getan hat, um unsere Sündenatur letztendlich zu bändigen, was Gott aber auch getan hat, um unsere Sünde anzugehen. Das heißt, dass wir nicht verloren gehen brauchen, wie der Herr Jesus sein Blut vergossen hat. Man sieht das in Kapitel 1, 7, der Sünder und die Sünde, man sieht, wie man verkauft ist, dahingegeben in den Dreck dieser Welt. Im Kapitel 2 sieht man die Rolle des Gesetzes und der Sünde. Dort sieht man letztendlich wieder, was es mit dem allem auf sich hat. Kapitel 3, dort ist die große Erlösung. Das vollkommene Opfer, das uns dann Jesu Blut bringt. 4, der Weg dazu, der Glaube. Die Bibel sagt, Abraham ist der Vater des Glaubens schon gewesen. Dann 5, wird die Rechtfertigung genau erklärt. Und dann in 6 sieht man, dass es ein Problem gibt. Geist oder Fleisch? Und dann in 7 geht er in die Tiefe, um in 8 die Lösung zu zeigen, die perfekte Lösung. Und jetzt sind wir bei 7, jetzt geht er in die Tiefe. 7 ist die Tiefe von 6. Also 6 heißt Geist oder Fleisch und 7 erklärt genau, was passiert. Das ist ein Blick hinter die Kulisse, was sich im Menschen abgespielt hat, grundsätzlich, was sich bei mir und dir abspielt. Das ist der Grund, warum ich böse bin und warum du böse bist. Wenn einer sagt, ich bin nicht böse, dann muss ich immer nur der Ehepartner oder die Kinder oder die Arbeitskollegen fragen, dann wirst du gleich sehen, es ist jeder böse. Und die Bibel geht hier ganz klar vor und sagt, wenn man jetzt Römer 7 mal uns ansieht, von der Beweisführung des Paulus her, zuerst beginnt er und sagt, ich möchte betonen, ich werde jetzt theoretisch reden für den, der noch nie in Sündenot war. Ist mir vollkommen klar. Wenn du aber nicht in Sündenot warst und noch gar nie in Sündenot hineingeraten bist, dann hast du ein Problem. Und zwar hast du ein riesiges Problem. Dann bist du nämlich auch nicht gerettet. Dann bist du kein Gotteskind. Dann wirst du verloren gehen und wirst in die Hölle fahren wegen deiner Sünde. Weil es beginnt die Errettung Gottes, dass ein Mensch in Sündenot kommt. Ich glaube, die Brüder, die mit mir aus der Weckung kommen, oder Michael, wir haben erlebt, was Sündenot ist. Wenn du ob der Sünde fast kaputt gehst und dann zu Gott schreist um Erlösung, wenn plötzlich die Sünde über dich hereinbricht wie ein Raubtier, wo du merkst, da ist etwas, das mich zerstört. Ich möchte es nochmal betonen. Um das zu verstehen, was ich jetzt erkläre, in der Tiefe verstehe, muss ein Mensch den Weg des Römerbriefs gegangen sein. Das heißt, er muss laut Kapitel 1 ganz klar sehen, dass er ein verdammter Sünder ist. Verdammte Anführungszeichen. Verdammt ist ein altdeutsches Wort und bedeutet verurteilt in der Umgangssprache. Er muss erkennen, dass er absolut verurteilt ist. In 2 wird ihm das Gericht erklärt. Wo ist das Gerichtsurteil? Im mosaischen Gesetz, kommt hier in Römer 7 auch. Das Gesetz hat das Urteil gesprochen. Laut dem Gesetz bin ich ein Todeskandidat. In 3 zeigt die Bibel, Gott hat eine Lösung. Du musst nicht verdammt sein, du musst nicht in die Hölle fahren, du musst nicht verloren gehen, sondern Gott hat alles getan. Habt ihr vorher gehört? Der herrliche Satz, das tat Gott. Er schickte Herr Jesus, der ohne Sünde war, der präexistent war, der von Ewigkeit her in den Himmel gewohnt hat, beim Vater sogar in der Gestalt Gottes war. Er schickt ihn, lässt ihn Mensch werden, ein Mensch ohne Sünde, der einzige Mensch ohne Sünde. Und er vergießt sein kostbares und teures Blut für die ganze Menschheit. Das heißt, jeder Mensch kann gerettet werden, wenn er will. Also hat Gott die Welt, nicht ein paar, sondern die Welt geliebt. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das heißt, er schickt Herr Jesus als die Lösung. Und jetzt kommt Römer 4. Jetzt sagt er, wenn du das von ganzem Herzen einziehst, das ist bereits Buße. Buße heißt Metanoia und meint die Änderung der Gesinnung. Wenn das von ganzem Herzen jemand einzieht, dann passiert's, dann kommt er in Sündenot. Und wenn er dann zu Gott kommt, dann bietet Gott ihm als Glaubens- und Gnadegeschenk letztendlich die Erlösung an. Dieses vollkommene Opfer, wenn er das annimmt, passiert etwas Herrliches, dann wird er in derselben Sekunde wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung. In Johannes 1,12, wo es heißt, wie man da Jesus aufnimmt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Das ist von der Zeitform her, heißt es, so viele ihn in einer bestimmten Stunde aufnahmen, denen gab er in der gleichen bestimmten Stunde sofort Vollmacht, Gottes Kind zu werden. Das heißt, die Wiedergeburt wird sofort ausgelöst, wenn jemand der Herr Jesus wirklich in sein Herz aufnimmt. Und dann kommt plötzlich eine ganz andere Konstruktion in dem Satz, dann heißt es, die dann, nämlich diese Gläubiger, die sich bekehrt haben, die dann an ihn glauben, und da steht einfach Präsens, die dann dauernd an ihn glauben, das ist der Normalzustand. Wenn das ein Mensch erlebt hat, dann ist Römer 5 geschehen, dann ist er gerechtfertigt, dann hat er Friede mit Gott, dann ist er in Ordnung mit Gott, dem Vater, dann wird er nicht mehr verloren gehen, dann ist er Gottes Kind, dann ist alles passiert, was er letztendlich braucht für sein Leben. Nur hat er ein Problem. Und das Problem ist Römer 6, Geist oder Fleisch. Und in 7 wird erklärt, wo das sitzt. Und das möchte ich zeigen, um zu zeigen, was Gott auch hier getan hat. Aber ich will nochmal bitten, wenn jemand in unserer Mitte ist, der Weg des Römerbriefs nicht gegangen ist, er muss sich bewusst sein, dass er verloren geht. Es gibt bloß eins, sich radikal zum Herrn Jesus zu bekehren, seine Sündhaftigkeit einzusehen und die Erlösung anzunehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, um hier aus dieser Falle herauszukommen. Aber ich rede jetzt zu uns, die wir das getan haben. Wir sind gläubig geworden. Wir sind gewaschen im Blut Jesu. Wir sind Gotteskinder. Wir sind wiedergeboren. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Das ist ein Unterschied. Das Problem ist eben, muss ich einfach das bewusst sein, wir haben heute eine andere Welt. Dieser 11. September hat wirklich was geändert. Bisher konntest du bei den Jungen in etwa, wenn keine Krankheit davon ausging, dass sie doch in etwa in dieser Wohlstandsgesellschaft eine Lebenserwartung haben, vor allem die Frauen, die relativ hoch war. Seit dem 11. September ist das mit der Lebenserwartung schwierig. Du weißt nie, wenn jetzt hier irgendjemand durchdreht und die Bombe wirft. Oder du weißt nie, wenn der Amerikaner, nehmen wir mal an, er greift Somalia an, nehmen wir an, er greift Irak an. Du weißt nie, wenn der Russe irgendwann zurückschlägt. Du weißt nie, ob in diesen ganzen Auseinandersetzungen irgendjemand mal auf den Knopf drückt. Das wissen wir nicht. Das heißt, wir leben gefährlich. Und darum ist es so wichtig, dass das jedem in unserer Mitte klar ist. Wenn er sich nicht klar zum Herrn Jesus bekehrt hat, nicht Vergebung der Sünde besitzt, dann lebt er gefährlich. Aber wir, die Gläubigen, wir haben ein Problem ganz anderer Art. Wir haben Vergebung der Sünde. Wir sind Gottes Kinder. Wir wissen, dass wir gerettet sind. Aber in uns ist jetzt etwas, was der Paulus hier sagt, es ist ein Kampf. Und jetzt erklärt er diesen Kampf. Und was ganz wichtig ist, er beginnt mit einer Frage. Und zwar mit einer sehr wichtigen Frage. Und ich möchte die Frage so weitergeben, wie der Paulus hier schreibt. Wisst ihr nicht, Brüder, Denn ich rede ja mit solchen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Und ich möchte einfach fragen, wisst ihr nicht? Das heißt, kennt ihr das mosaische Gesetz? Ich möchte etwas betonen. Man kann in der Tiefe sich bekehren, wenn man nur zwei Dinge weiß. Dass ich ein Sünder bin und Jesus starb für mich, das reicht schon, um sich bekehren. Aber die Bibel geht davon aus, dass es ein einziges, ganz wichtiges Thema gibt. Wenn ich das in der Tiefe verstehe, dann verstehe ich die Erlösung in der Tiefe und das ist das mosaische Gesetz. Drum sagt Paulus, ihr kennt das Gesetz. Jetzt möchte ich es rumdrehen und frage, kennt ihr das Gesetz? Es ist wichtig. Ich habe mir in meiner Bibel jedes Mal, wenn das Gesetz, ich mache das grün, weil das mit dem Alten Bund zu tun hat, habe ich mir das Gesetz dick gekästelt. Und ich war völlig baff erstaunt, wie der Paulus in der Regel immer bei der Lösungsfrage das mosaische Gesetz als Beweisführung bringt. Wenn ich meine Bibel rumdrehe, zum Beispiel Römer 2, da war ich erschlagen, als ich das sah am Schluss, und auch Römer 1, da hat es nur gewimmelt, dann auch 3 von Gesetz. Und Paulus sagt, ihr wisst ihr nicht, das Gesetz spielt eine Rolle. Und jetzt erklärt er das ganz langsam. Was hier ganz wichtig ist, er sagt hier, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden. Mit der Stelle übrigens, die führt nie jemanden. Ist eindeutig, wie lange Ehe gilt. Die Ehe gilt, bis jemand stirbt. Und bevor er stirbt, ist er verheiratet. Ob er sich dann scheiden lässt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn er jemand anders heiratet, beginnt der Ehebruch. Steht hier glasklar. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Da ist theologisch gar kein Irrtum möglich. Die Bibel sagt hier glasklar, zu Deutsch, so ist es. Um niemanden Gewissensnot oder Sündennot zu bringen. Wenn wir dann letztendlich aus so einer Situation kommt, dann reinigt das Blut Jesu natürlich auch. Und man kann wieder Gott dienen, das ist keine Frage. Aber nur zum Beweis, wenn heute alle Werte zusammenstürzen. Hier ist die Bibel ganz klar und sie sagt, beim Gesetz ist es genau gleich. Du bist, solange du lebst. Und das ist das Brutale. Solange du lebst, bist du ein Kandidat des Todes. Solange du lebst, und zwar lebst, so wie es in Epheser Kapitel 2 steht, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Weltzeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, gleich wie die anderen. Und das meint er, wenn man so ist in diesem Lebenszustand, das heißt, dass man die Lüste über sich herrschen lässt, dass man letztendlich der Wille des Fleisches, der Wille der Gedanken tut, dass man praktisch unbekehrt in diesem Lebenszustand ist, dann steht das Gesetz da, dann ist aus. Dann bin ich vom Gesetz zum Tode verurteilt. Und zwar absolut, sagt er hier ganz klar. Aber jetzt kommt 4. Das ist nochmal für die in unserer Mitte, die nicht sicher sind, dass sie bekehrt sind. Aber dann kommt 4, das ist ganz wichtig. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Und Geschwister, ich erlebe es immer wieder, wie auch in gläubigen Kreisen plötzlich jemand hingeht und solche Geschichten erzählt, wie dass wir das Gesetz jetzt halten könnten durch den Heiligen Geist. Das ist so eine gemilderte Form von Calvinismus. Das ist aber falsch. Die Bibel sagt, du bist tot fürs Gesetz. Du hast mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Du bist tot. Er sagt, ihr seid dem Gesetz getötet worden. Ich bin absolut dem Gesetz tot. Ich habe mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Durch den Leib des Christus, in der Sekunde, wie ich in den Leib Jesu Christi hineingetauft werde, hat das Gesetz keine Macht mehr über mich. Warum ist das so wichtig? Weil das Gesetz das Gerichtsurteil ist, das er ans Kreuz geheftet hat. Wenn das Gesetz für mich noch gelten würde, wäre das eine ganz schön schwierige Situation. Das Gesetz ist erledigt, das Gerichtsurteil ist ausgelöscht. Und Gott macht es genauso, beziehungsweise unsere Gerichtsbarkeit ist von der Bibel übernommen, von preußischen Junkern, die haben die Gesetzbücher geschrieben und die waren noch gottesfürchtig. Gott verurteilt jemanden nur einmal. Und wenn ich die Verurteilung Jesu an meiner Stadt annehme, dann bin ich frei. Das ist keine Frage. Er sagt dir ganz klar, du stirbst dem Gesetz, sobald du zum Leib Jesu Christi hinzugefügt wirst. Und jetzt gehörst du nicht mehr dir, sondern jetzt gehörst du zu Gott. Und jetzt erwartet Gott, dass du Frucht bringst. Das ist der Zustand, der herrliche Zustand der Gläubigen. Und in Kolosser sagt die Bibel was Wunderbares. Jetzt kommt natürlich ein Problem. Ich gebe euch recht, wenn ihr mir jetzt sagt, ja, aber die Praxis sieht ein bisschen anders aus. Das, was ich hier abhandle, da gibt es ein Problem. Und zwar, man kann es nicht spüren. Obwohl ich nicht spüre, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, bin ich mit Christus gekreuzigt. Ich spüre es nicht, wenn man den Geist nicht spüren kann. Aber das, was ich jetzt lese in Kolosser 3, in den ersten vier Verse, das ist Fakt, das ist Tatsache. Das ist eine absolute Tatsache. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das heißt, diese Erlösung wird erst sichtbar werden, wenn der Herr Jesus kommt. Die ist jetzt verborgen mit Christus in Gott, die ist inwendig in uns. Und wir sind durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, da ist was Geheimes, was ein anderer Mensch nicht hat. Die Verbindung zum lebendigen Gott. Aber wir sind bei der Wiedergeburt, das muss uns klar sein, sind wir absolut in einer gewissen Weise gestorben. Und zwar am Gesetz, und zwar der Sünde, dem Tod. Wir sind dem allem gestorben. Es ist wie wenn wir wirklich tot gewesen wären. Und dann hat uns der Herr Jesus praktisch durch seine Erlösung diese Errettung geschenkt. Und die Bibel sagt, der Vater hat uns in der Sekunde mit ihm auferweckt. Ich bin mit Christus wieder auferstanden. Ich habe jetzt ein neues Leben. Da ist was passiert, eine Veränderung. Da ist Tod eingetreten und gleichzeitig wurde Leben gegeben. Ein Tausch. Und das ist jetzt da, das ist ein Fakt. Das ist einfach Tatsache. Die Bibel sagt ganz klar, jetzt lebst du in die himmlischen Orte verborgen. Das ist was anderes. Und das ist einfach Tatsache, das kann man nicht wegdiskutieren. Was ich vorher gelesen habe, das ist einfach das Drama, das jetzt wiederkommt in 5. Denn als wir im Fleisch waren, jetzt habe ich eine Bitte, Geschwister, bitte lest die Bibel konsequent. Da gibt es keine Verwirrung. Und zwar müsst einfach etwas ganz klar festhalten. Mit dem Ausdruck im Fleisch meint die Bibel immer den unbekehrten Zustand. Also im Fleisch heißt immer unbekehrt. Fleischlich heißt ein Gläubiger, der sich benimmt wie ein Unbekehrter. Ist was anderes. Ein Gläubiger, bei dem das Fleisch durchbricht, der ist fleischlich, aber er ist nie im Fleisch. Im Fleisch ist er nur, wenn er nicht bekehrt ist. Und jetzt erklärt er, als wir im Fleisch waren, das heißt zu Deutsch, als wir unbekehrt waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden. Das ist ein brutales Wort. Die Leidenschaften der Sünden. Ist euch klar, dass der Mensch ein leidenschaftlicher Sünder ist? Er ist ein leidenschaftlicher Sünder. Habt ihr schon mal gesehen, wenn jemand richtig die Sünde packt? Da kommt letzte Leidenschaft. Bei den Gläubigen soll ja die Leidenschaft für das Wort Gottes, für den Herr Jesus kommen. Aber in der Welt ist die Leidenschaft, die hat bloß eine Leidenschaft. Sünde. Ich hab das so oft erlebt. Ich habe so viel mit Menschen zu tun gehabt in meinem Beruf. Ich habe gesehen, was Leidenschaft heißt, was Sünde heißt. Ich habe es bei mir gesehen, wenn die Sünde dich ergreift, was Leidenschaft heißt. Und hier sagt die Bibel ganz klar, sie wirken praktisch, die sind da. Jetzt erklärt er, wo die herkommen. Das ist interessant. Die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Das heißt, in dem Moment, wie das Gesetz sagt, du darfst nicht, dann kommt die quere Sündenatur und dann will sie erst richtig. Das heißt, Gott hat das Gesetz ganz bewusst so gegeben, dass die Sündenatur sichtbar wird. In Römer 3,20 heißt es, er hat das Gesetz gegeben, um Vollerkenntnis der Sünde zu erzeugen. Er hat es nicht nur als Gerichtsurteil gegeben, darum ist es wichtig, das Gesetz zu kennen, sondern hat es gegeben, dass wir es endlich merken, dass rauskommt. Und je mehr wir uns mit dem Gesetz beschäftigen, je mehr kommt es raus. Das ist ein ganz einfacher Effekt, ihr könnt es beobachten. Sag zu einem Kind, du darfst nicht und schon willst. Ist immer so. Ist immer so. Das kommt von dieser Rebellion gegen Gott. Das bewirkt die Sündenatur. Die Sündenatur bewirkt in sich, dass sie in der Regel gegen das Gebot rebelliert. Das ist dieser Satansgeist, dieser Geist dieser Welt, der dann die Menschen im Fleisch aufstachelt. auch gegen Obrigkeit, gegen Ordnungen, gegen alles. Das ist auch das, warum die Kinder in der heutigen Zeit, wo der Weltgeist immer schlimmer wird, es so schwer haben, weil sie dauernd beeinflusst werden durch dieses Zeugs. Die Bibel sagt hier ganz klar, die Leidenschaften sind da, es ist ein Drama, ein absolutes Drama. Könnt ihr in Ruhe, wenn ihr wollt, Epheser 4 dazu lesen, sagt das gleiche nochmal. Dann in Vers 6 heißt es, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes, da heißt es wörtlich, da kommt das Wort duloio, also heißt als Sklavin dienen, dulos ist der Sklave, und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und jetzt sagt die Bibel was ganz, ganz Klares. Sie sagt, du bist dem Gesetz gestorben. Das heißt, das Gesetz hat mit mir nichts mehr zu tun. Römer 10, 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Gesetz ist erledigt für mich. Ich bin im Gesetz gestorben. Und aus dem Grund führt dann der Paulus, das dritte Zeugnis, also unantastbare Lehre der Bibel, drum führt Paulus jetzt den Beweis in 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9 und sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Das Gesetz ist gut. Das ist der heilige Wille Gottes. Wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Nochmals, wenn die Gerechtigkeit Jesu bei mir vorhanden ist, habe ich kein mosaisches Gesetz mehr. Ist vorbei. Sondern, wem gilt das Gesetz? Den Gesetzlosen, Widerspenstigen, Gottlosen, Sündern, Unheiligen, Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügnern, Meineidigen und was sonst im Widerspruch zur gesunden Lehre steht. Das heißt, das Gesetz ist für den Sünder gegeben, um ihn zu überführen, um ihm die Heiligkeit Gottes zu zeigen. Das heißt, um einfach Vollerkenntnis der Sünde herbeizuführen, um ihm diesen Zustand zu offenbaren. Ab Vers 7 belegt es dann Paulus, indem er sagt, was soll ich nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Also ist es die größte Gnade, dass Gott das Gesetz gab, dass wir es nämlich begreifen. Wir hätten sonst nicht begriffen. Die meisten Alten von uns haben noch die 10 Gebote gelernt. Geht einmal hin, ihr braucht nicht vor der Spiegel stehen, aber geht einfach mal hin, setzt euch 5 Minuten hin und nehmt die 10 Gebote, die ihr ja auswendig kennt, hoffe ich. Geht einfach hin und überlegt sie euch. Und dann überlegt einmal, wie du vor Gott dastehst, wenn er wirklich jeden geringsten Verstoß gegen diese 10 Gebote mit dem Tod ahndet. Also ich komme meistens, da brauche ich nicht weitermachen wie das erste Gebot. Das ist schon passiert. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich wesentlich öfters, anstatt Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte zu lieben, einen ganz anderen Gott geliebt. Wisst ihr, welchen Gott ich am meisten geliebt habe? Unendlich geliebt habe. Das ist der gleiche Gott, den ihr auch habt. Bloß heißt er bei euch anders, das ist aber der gleiche. Meiner heißt Karl Hermann. Und diesen Gott habe ich von ganzem Herzen geliebt. Jetzt darfst du nur deinen Namen einsetzen, dann hast du den Götze, den du am meisten liebst. Und damit verstößt schon jeder gegen das erste Gebot, weil er nämlich sich in der Regel mehr liebt als Gott. Und das ist das Problem. Und da sagt er ganz klar, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Jetzt erklärt er das ganz klar und sagt, die Sünde wurde praktisch rechtsmäßig. Jetzt ist ausdrücklich rechtsmäßig. Der Mensch war schon vorher ein verlorener Sünder. Aber rechtsmäßig wird er durch das Gebot letztendlich in einen Zustand versetzt, wo die Begierde erst richtig aufflammt. Wo es Gott durch das Gesetz zulässt, dass der Mensch die Begierde hervorbringt, dass ihn richtig packt. Und dann sagt er, als Gesetz, ohne das Gesetz war die Sünde tot. Da ist sie nicht so aufgeflammt. Sobald das Gebot da ist, flammt sie auf. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich starb. Rechtsmäßig kam dann der Tod raus, der war noch nicht vorher da. Paulus beschreibt das jetzt wie ein Vorgang, wie wenn es bei einem Mensch direkt geschehen wäre. Er beschreibt hier aber den Gesamtsündenfall. Das heißt, dann kommt es raus, und zwar massiv. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot, verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Und Römer 3,20 sagt, das Gesetz bewirkt volle Erkenntnis der Sünde, dieses Zustands. Gleichzeitig sagt es in Römer 4,15, das Gesetz bewirkt Zorn. Das heißt, Gott ist auf mich zornig wegen dem Urteil des Gesetzes. Das ist kein gespielter Zorn, das ist ein echter Zorn. Und in dem Zustand, sagt Paulus, ist der Mensch. Und er sagt ganz klar, so ist nun das Gesetz heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wisst ihr, Geschwister, wir müssen aufpassen. Wenn man immer sagt, ach, das ist gesetzlich und es gibt das Problem der Gesetzlichkeit. Aber das mosaische Gesetz ist nichts Verachtungswürdiges, sondern ist etwas Heiliges und Gutes. Und wir sollten mit einer heiligen Ehrfurcht auch die Schrift studieren auf das mosaische Gesetz hin. Weil es ist das Gesetz Gottes, das uns zum Heil wurde, in dem Sinne, so wie der Galaterbrief das sagt, dass das Gesetz ein Zuchtmeister, da steht im Griechischen ein Pädagoge. Und der Pädagoge war ein Sklave, der jemand an der Hand in die Schule geführt hat. Die Bibel sagt, so ist das Gesetz ein Sklave, das mich zu Christus führt. Es rettet mich nicht, aber es treibt mich zu meinem Jesus. Darum dürfen wir dankbar sein, dass Gott auch uns durch das Gesetz überführt hat. Und er sagt in 12 dann, es ist heilig, gerecht und gut. Und das muss uns klar sein. Vers 13 heißt es dann, hat nun das Gute mir den Tod gebracht, das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute hat meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Ich habe die Stelle schon oft gelesen, aber ich finde, die ist so treffend in Hiob 14, wie man es treffender nirgends sagen kann, was die Sündenatur ist. Und ich hoffe, euch dämmert's, mir dämmert's schon lang. Dass ich keine Chance habe, dass die Sünde mein Schicksal ist bis zum Ende. Aber Gott hat etwas getan, dass ich nicht in der Sünde leben muss. Aber ich werde die nicht los, bis ich starb oder bis die Entrückung ist. Er sagt hier 14, denn der Mensch vom Weibe geboren, das ist jetzt vor allem der Nicht-Wiedergeborene, der nur vom Weibe geboren ist, der Gläubige ist ja vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume blüht er auf, verwelkt gleich einem Schatten, flieht er und hat keinen Bestand. Das heißt, er sagt hier, der Mensch ist voll Unruhe, er ist praktisch ein unstetes Wesen, das vollständig hier ausgeliefert ist, dieser Sündenatur. Und in 15,14 sagt er, wie kann der Sterbliche den Rein, der vom Weibe geborene, gerecht sein? Siehe, seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein vor ihm. Wie sollte es denn der Abscheuliche, das sind wir, der Verdorbene, das sind wir, der Mensch, das sind wir, der Unrecht säuft wie Wasser sein. Überlegt euch mal den Ausdruck. So klassifiziert Gott einen Mensch, er sagt, er säuft Unrecht wie Wasser. So böse sind wir. Geschwister, hör mal auf, Theater zu spielen. Wir sind so böse. Brauchen wir nicht drum rum. Wir sind so böse. Und ihr habt es vorher gelesen. Die Bibel sagt ganz klar, der Unbekehrte ist vom Wesen her so. Da ist keine Hemmung, keine Hemmschwelle. Da ist der Normalzustand. Der Gläubige ist genauso, wenn er fleischlich ist, wenn er ins Fleisch fällt. Das heißt, er hat zwei Dinge. Er hat einen Bereich, wo er das ausschalten kann. Er hat einen Bereich, wo er drin lebt. Paulus sagt es dann ganz klar in 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich. Nicht mehr im Fleisch, sondern fleischlich. Unter die Sünde verkauft, sagt ein Paulus. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, das heißt, das stimmt nicht zu. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Und da könnt ihr zum Beispiel den Unterschied sehen zwischen einem Wiedergeborenen und einem Nicht-Wiedergeborenen. Schmidt eins der Kriterien, dass man erkennen kann, ob jemand gläubig ist. So, die Bibel sagt hier ganz klar, ich bin unter die Sünde verkauft, unter dieses Gesetz, das geistlich ist. Jetzt sagt der Paulus, was ich vollbringe, das billige ich nicht. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ihr habt vorher gesehen, dass Paulus sagt, im Geist will ich Gott dienen, aber mein Fleisch überrollt mich. Es ist etwas in mir, das mein Wille und das, was ich tun will, auch meine Natur einfach überrollt. Ich tue Dinge, die ich gar nicht will. Also ich tue oft was, wo ich nicht will. Geht's euch nie so? Das will ich gar nicht. Ich gehe nicht hin und sage, jetzt will ich sündigen. Sondern irgendwo packt's mich. Ich bin halt hier emotional. Da packt's mich schneller. Aber ich habe festgestellt, die Phlegmatische packt es auch. Das sündigt vielleicht ein bisschen langsamer, aber sündigt genauso wie. Das ist genau gleich, das ist kein Unterschied. Die Natur spielt keine Rolle oder die Charakterveranlagung, das Temperament. So, er ist genauso anfällig. Jetzt sagt Paulus etwas. Also das ist brutal. Er sagt, der Wiedergeborene, der Gläubige, will nicht sündigen. Klare Aussage, die hier steht. Was ich nicht will, tue ich. Er sagt ganz klar, das ist ein Kennzeichen. Der Wiedergeborene will nicht aktiv sündigen, wenn sein Fleisch angestachelt ist. Wie heißt es im Römer 14? Errege das Fleisch nicht praktisch so lange, bis es Begierde hervorbringt. Das heißt, wenn das Fleisch gereizt ist, dann kommt auch der Wille. Aber im Grundsatz, im Normalzustand, will der Gläubige nicht sündigen. Er will das ja gar nicht. Und er weiß, was gut ist, und er will das Gute, aber er kann es nicht. Schon mal Fakt. Der Nicht-Wiedergeborene in der Regel, oder der Gläubige, der in Sünde lebt, der in der Fleischlichkeit gefangen ist, der will das Gute dann auch nicht mehr, der will auch das Böse, genauso wie ein Unbekehrter, und er kann es auch nicht mehr erkennen. Da kommt in der Regel immer, das ist eine ganz böse Sache, eine Verblendung. Menschen, die sich in der Sünde verrennen, werden verblendet. Sünde blendet, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und in Vers 17 erklärt er dann, wie die Sündenatur uns überrollt. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Jetzt schreit der regelrecht, das ist ein Schrei des Apostels Paulus, wenn ihn die Sündenatur überrollt, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, das ist dieser Überrest der alten Natur, die einfach da ist, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und wo sitzt denn das Böse? Sagt er ganz klar, wer wird mich erlösen von diesem Todesleben? Das Böse ist in unserem Leib, in unserem Herzen, in unserem Dasein, in dieser irdischen Daseinsform, wo Geist und Seele gefangen sind im Körper. Sind wir erlöst? Sind wir wieder geboren? Sind wir los von der Hülle nach der Entrückung? Dann gehen wir zum Herrn Jesus und haben wir mit der Sünde nichts mehr zu tun. Die Bibel sagt ganz klar, er wird zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, ohne Sünde. Er kommt nicht mehr wegen der Sünde, das ist es erledigt, dann sind wir frei. Wenn die Entrückung ist, sind wir frei. Wenn wir sterben und auferstehen, sind wir frei. Aber vorher nicht, das ist das Problem. Vorher bin ich in dieser Hülle und da ist das Problem da. Und jetzt schreibt der Paulus, denn ich weiß, das heißt, in meinem Fleisch, also ich setze voraus, dass er es geschrieben hat, das ist dramatisch geschrieben, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden. Das ist doch bei dir und mir auch der Fall. Du willst doch Gott dienen. Ich will Gott dienen. Ich will nach Jesus von ganzem Herzen dienen. Aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich bin gestern in der Sitzung rein und habe mir vorgenommen, dass ich so sanft sein werde. Wo ich mal eine Weile geredet habe, ich denke, hoppla, da kommt noch raus. Da kann was ganz anderes raus. Da kann eine Messerschärfe raus. Dann habe ich mal versucht, die Bremse zu ziehen. Das ist noch menschlich so ein bisschen geglückt. Aber da war was, das mich einfach bewogen hat, aggressiv zu sein. Das war mein Fleisch. Doch klar. Und der Paulus sagt, das ist das Elend des Menschen, die Sünde. Vers 20. Nicht aber ich tue es, was ich nicht will, sondern so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist das Entscheidende. Nicht er vollbringt, und die Sünde, die ihm wohnt. Das heißt, ich kriege die Sünde nicht los, bis ich in die Ewigkeit gehe. Das ist ein Problem. Und Vers 21 sagt jetzt was ganz Entscheidendes. So finde ich also das Gesetz, das Wort Nomos, es hat zwei Bedeutungen. Alttestamentlich sogar drei. Das hat im Neuen Testament zwei Bedeutungen. Und zwar erstens, das Gesetz wird oft benutzt für das mosaische Gesetz, hat aber nur eine zweite Bedeutung, nämlich Gesetzmäßigkeit im Sinne eines Prinzips. Man könnte hier genauso übersetzen, ich finde also die Gesetzmäßigkeit vor, wonach mir, der ich das Gute will, das Böse anhängt. Das heißt, ich will das Gute und habe wie ein Rucksack das Böse immer dabei. Und der Rucksack nimmt mir der Herr erst ab, wenn die Entrückung ist. Und jetzt müssen wir Galater 5, 16 und 17 untersuchen, wo die Bibel das beschreibt. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Jetzt sagt die Bibel praktisch, der Geist ist, haben wir gelesen in Römer 8, Vers 9 und 10, der Geist ist wieder geboren. In der Sekunde, wie ich den Herr Jesus aufnehme, lebt mein Geist wieder auf. Da zieht der Heilige Geist ein. Da bin ich ein Gotteskind. Ich habe den Christus in mir, in meinem Herzen. Gleichzeitig ist das aber alles eingebettet in Fleisch. Und jetzt sagt der Paulus, von diesem Spannungsfeld zwischen dem wiedergeborenen Geist und dem nicht erlösten Fleisch kommt dieser Spannungszustand, der bewirkt, dass ich nicht tue, was ich will. Da kommt es her. Und er sagt, es gibt nur eine Chance, du musst im Geist wandeln. Das heißt, du musst in dem Bereich, der erlöst ist, dich bewegen. Du darfst nicht ins Fleisch fallen. Dann funktioniert es. Sobald du dich einfach neutral verhältst, kommt Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, und für Unzucht steht Koinonia. Das heißt, es ist jede Form von entarteter oder auch, ich sage mal, nicht erlaubter Sexualität, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streitigkeiten, Eifersüchteleien, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Recht Gottes nicht ererben werden. Und das ist so praktisch. Ich habe das geschnabbert live erlebt. Wenn ich das gemacht hätte als Thema, wäre es mir trotzdem klar gewesen, was ich abspiele. Der Arzt hat mir relativ sehr ans Herz gelegt, was ich essen darf und was ich nicht essen darf. Und ja gut, ich habe so mager gerade, sage ich so mal vorsichtig. Und habe ich akzeptiert. Da habe ich mir am Freitag, da war ein angenehmer Arbeitstag, habe ich alles so gemacht, wie er wollte. Sogar noch besser. Ich habe fast nichts gegessen wie einen Apfel und habe mal ein bisschen gefastet und alles war wunderbar. Habe gleich schön abgenommen. Am Samstag ging es so lala. Und dann kam halt das Problem. Ich habe den Computer gewechselt und hat es wieder nicht funktioniert. Und es ging alles gut, eine Weile. Die erste Stunde, die zweite, und dann kam so langsam in mir das, was man Fleisch nennt. Dann habe ich mich gehen lassen und habe ich mein Fleisch gereizt. Und dann bin ich zuerst schon mal in den Kühlschrank. Dann habe ich mir zuerst schon mal eine reingehauen, jetzt darf ich es mal so derb ausdrücken. Selbst das, was absolut verboten ist, solche Waffeleier mit gehärtetem Fett, was das Schlimmste ist, was es gibt, habe ich auch noch reingehauen. Wo ich es dann gegessen hatte, dann habe ich halt da gestanden und gesagt, du bist ein Narr. Ich habe gesagt, du bist ein absoluter Narr. Du bist doch ein Narr. Warum hast du das jetzt rein? Aus lauter Wut. Der Computer läuft nicht besser, seit ich es reingestopft. Sondern ich habe ein Problem gehabt, wo ich heute auf die Waage gestanden bin, habe ich gemerkt, dass was fehlt, was jetzt schon weg sein soll, ist jetzt noch da. Es ist klar, warum das da ist. Das habe ich auch gewusst. Wisst ihr, und da habe ich dann wieder gewusst, wie beim Paulus. Ich will das ja nicht, aber ich tue es. Ich werde überrollt. Da gehe ich nicht hin und sage, so, jetzt sündige ich. Jetzt zum Beispiel verstoße ich gegen das, was der Arzt mir gesagt hat. Jetzt verstoße ich gegen meine Gesundheit. Keine Spur. Da denke ich gar nicht dran, sondern ich werde überrollt. Und das ist das Problem des Gläubigen. Er wird überrollt und dann tut er diese Werke des Fleisches. Und dann kann es passieren, dass ein Gläubiger so schlimm ist, wie ein Ungläubiger. Wenn man jetzt den Paulus sieht, er sagt hier, und das ist nochmal ganz wichtig, Vers 22, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich möchte es nochmals betonen, ein Wiedergeborener will den Wille Gottes tun. Es sei denn, sein Fleisch ist aufgereizt, bereits laut Römer 14, dass er schon angestachelt ist. Dann wird auch der Wille ausgeschaltet. Aber im Grundsatz will er mit Lust den Wille Gottes tun. Er sagt aber ganz klar, nicht nach dem auswendigen Menschen, nicht diese Fleischeshülle, sondern Christus in mir, die Erlösung, der erlöste Mensch, der will der Wille Gottes tun. Und wenn man das sieht, dann sagt er, Vers 23, jetzt kommt wieder Galater 5, ich sehe aber ein anderes Gesetz, also andere Gesetzmäßigkeit in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, also im Leib. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Da geht es so weit, dass er sagt, es ist ein Elend. Dieses Spannungsfeld ist was Furchtbares, was Ekelerregendes, was der Paulus selber abstößt. Und er kommt dann zu dem Schluss, er, der große Apostel, der mitbest ausgebildete Theologe seiner Zeit, zu Füßen Gamaliels, mit aller Geistesgabe begabt, der Apostel der Heide, dem Christus als einziger nochmal extra erschienen ist, er, das große Werkzeug, geht hin und sagt, ich elender Mensch. Und jeder Gläubige, der ehrlich ist, muss hingehen, in den Spiegel reingucken und sagen, ich elender Mensch. Das ist die Sündernatur, die nicht gebrochen ist. Und jetzt geht der Paulus hin in seiner Vollverzweiflung. Jetzt kommt ein Schrei, jetzt kommt ein anderer Schrei, ein Triumphschrei. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt zeigt er, dass dieser Zustand nicht das Ende ist. Aber er beschreibt es gnadenlos. Und dieser Zustand ist bei mir und bei dir genauso gnadenlos. Aber jetzt kommt der Schrei der Befreiung. Aber er betont noch etwas am Schluss von dem Vers 25. So diene nun ich selbst mit der Gesinnung, das heißt mit der Einstellung, dem Gesetz Gottes. Ich will weiterhin der Wille Gottes tun. Ich will weiterhin Gott dienen mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Ganz klare Aussage. Sobald ich fleischlich werde, sobald ich ins Fleisch falle, sobald ich der Begierde nachgib, sobald es passiert, werde ich sofort dem Gesetz der Sünde dienen, werde ich sofort die Sünde hervorbringen. Bleibe ich geistlich in Christo, werde ich es nicht tun. Schwarz oder weiß, ja oder nein, Geist oder Fleisch. Es gibt kein Mittelding. Entweder oder. Im Geist, sagt der Paulus, wandelt im Geist, so wird er dir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Das ist eine klare Aussage. Du wandelst im Geist und du wirst es nicht tun. Absolut. Du lässt dich gehen, du gehst ins Fleisch und es passiert. Wo es charakterlich nicht immer darauf ankommt, wie einer ist. Ich bin emotional, bei mir passiert es immer überfallartig. Es gibt bei einem anderen, der einen anderen Charakter hat, mit dem kann es ganz langsam gehen. Dass sich zusammenbraut, kann auch passieren. Ist egal wie, aber es passiert. Jetzt geht Paulus hin und sagt, Römer 8. Und jetzt erklärt er, jetzt macht er Fenster auf. Jetzt macht er den Mensch, der sich selber verdammt, der selber sagt, ich bin doch ein elendes Geschöpf, ich bin doch eine elende Kreatur, ich bin doch eine Schande für das Evangelium. Hat er es noch nie gesagt? Er hat es oft gesagt. Und je älter ich werde, je älter es wird besser. Wahrscheinlich nimmt die Erkenntnis zu. Ich sehe das immer schlimmer. Also ich sehe immer mehr, das ist nicht so idealistisch, wie ich als Frischbekehrter das geglaubt habe. Und jetzt kommt Paulus, jetzt kommt sein Triumphlied, Römer 8. Er sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Er sagt, aber wir Gläubige, trotz diesem elenden Zustand, werden nicht verdammt, weil wir in Christus sind, weil wir in einem Geist zu einem Leib getauft wurden, weil wir wieder geboren sind, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir zum Leib Christi gehören, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Der Grundsatz ist doch, dass wir nach dem Geist wandeln, statt der Normalzustand. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wenn du als Mensch erkennst, dass du eigentlich nicht den Wille Gottes tun willst, dass du eigentlich nicht das Gute willst, dass du letztendlich nicht vom Grundsatz her im Geiste wandelst, kannst du sicher sein, dass du nicht gerettet bist. Machen wir uns hier gar keine Illusionen. Das ist das Kriterium laut Bibel. Ich sage jetzt nicht, dass ein Gläubiger, wenn er versandet, wenn er lau wird, dass das gemeint ist. Sondern wenn der Grundsatz deines Lebens ist, dass du eigentlich mehr oder minder heuer mitgehst, aber du willst den Wille Gottes nicht zu Herzen tun, es ist keine Leidenschaft für dich, Gott zu dienen, dann Vorsicht. Dann sollen wir uns lieber prüfen, sagt der Paulus, ob wir wirklich im Glauben stehen. Aber hier ist was ganz Entscheidendes, er sagt, der Normalgläubige, bei dem ist Vers 2 der Normalzustand, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das heißt, dieses geistliche Prinzip, dass wenn ich im Geiste wandle, was heißt im Geiste wandle? Das heißt ganz einfach, dass der Heilige Geist in meinem Herzen freie Bahn hat. So wie es 1. Johannes 1, 7 bis 9 sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, dass ich ihre dauernde Reinigung durch Jesu Blut lege. Ich lebe im Licht, ich habe keine bewusste Sünde, ich habe mit der Sünde gebrochen, ich lebe. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Ich merke gar nicht, wie schlimm meine Sündenatur ist. Und Gott könnte mit mir, wegen meiner Sündenatur, eigentlich trotz Wiedergeboren keine saubere Gemeinschaft haben, weil ich unmöglich bin als Mensch. Und jetzt kommt dieses Herrliche, wo die Bibel sagt, wenn ich im Lichte wandle, allein der Wandel im Licht, dass ein Gläubiger ehrlich vor Gott seinen Weg geht, ohne bewusste Sünde, bewirkt ein Automatismus, und das ist herrlich, dass das Blut Jesu Christi mich die ganze Zeit ununterbrochen reinigt und die Gemeinschaft mit dem Vater aufrechterhält. Erst wenn eine Sünde kommt, die so schlimm ist, dass dieser Automatismus gebrochen wird, die Gott will, dass ich sie bekenne, dann kommt das schlechte Gewissen, dann wird die Gemeinschaft rapide unterbrochen und dann muss ich sie bekennen. Da muss ich zum Herr Jesus gehen oder zum Vater im Himmel, muss meine Sünde bekennen und mich reinigen lassen. Aber im Normalzustand,
bin ich immer Prozess der Reinigung und bin gereinigt. Jetzt erklärt er's. Er sagt, ich bin frei vom Gesetz der Sünde. Das heißt, diese Gesetzmäßigkeit der Sünde wird mich nicht packen, solange ich in Christus bin, solange ich im Geist wandle. Die kommt erst, wenn ich ins Fleisch falle. Und gleichzeitig bin ich aber auch frei vom Tod. Epheser 2, dieser Todesgeruch ist nicht da. Jetzt erklärt er nochmal Vers 3. Denn, was dem Gesetz unmöglich war, und das ist einfach das, wo Gläubige versuchen, das Gesetz zu halten, sie verzweifeln dran, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Man kann das Gesetz nicht halten wegen Fleisch. Es geht gar nicht. Das tat Gott. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches. Nur Ähnlichkeit, weil er keine Sündenatur hatte. Ein richtiger Mensch war mit Fleisch und Blut, aber ohne Sünde. Um der Sünde willen. Und die Sünde im Fleisch verdammte, das heißt verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, vom Urteil Gottes her ist das mosaische Gesetz durch Jesu Blut ausgeschaltet. Ich bin frei, absolut frei von Sünde, vom Tod. Ich habe kein Verdammnis mehr. Ich bin ein Gotteskind, ich werde in den Himmel eingehen. Ist überhaupt keine Frage. Alles, was Gesetz fordert, ist in Christus erfüllt durch sein Blut. Und der Normalzustand ist, dass ich im Geiste wandle und nicht im Fleisch. Aber Paulus ist nüchtern, Vers 5 bis 8. Denn die nach dem Fleisch leben, sinnen auf das des Fleisches ist. Die nach dem Geist leben, auf das, was des Geistes ist. Denn das Trachten, da könnte man genauso gut über Gesinnung übersetzen, das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes ist Leben und Friede. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Und kann es auch nicht, denn die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr, jetzt kommt wieder wir, seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Er sagt, wer wirklich wiedergeboren ist, ist nicht im Fleisch. Das heißt, der lebt in der Regel im Normalzustand im Geist. Und wenn er ins Fleisch fällt, dann ist immer die Katastrophe, die Panne, das Furchtbare, das Peinliche, das Entsetzliche, das, was der Paulus sagt, das Elend, ich elender Mensch. Aber der Normalzustand ist, dass man im Geist wandelt. Das ist keine Frage. Und er geht jetzt hier weiter und sagt, letztendlich, denn das, und zwar, wenn aber Christus in euch tot ist, so ist der Leib zwar tot, der Leib ist tot, dort sitzt der Tod und dort sitzt auch das Fleisch und dort sitzt die Sünde, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und das, was er hier sagt, ist ganz klar, je nachdem, auf was ich sinne, nach was ich trachte, werde ich Reaktionen hervorbringen. Galater 6. Ganz wichtig. Ich lese jetzt mal, was hier wörtlich steht. Da steht ein bisschen was anderes. Man kann es in Deutsch gar nicht ausdrücken, was hier steht. Ich lese jetzt bewusst grammatikalisch was nicht Schönes. Und zwar, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, es heißt hier Galater 6, Vers 7 bis 9. Also zuerst, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer hinein in sein Fleisch sät, der wird heraus aus seinem Fleisch Verderben ernten. Wer aber hinein in den Geist sät, der wird heraus aus dem Geist ewiges Leben ernten. Da sagt er ganz klar, was du innerlich praktisch auslöst, das wird dein Leben prägen. Und das wird auch über deine Ewigkeit entscheiden. Das heißt, wird jemand wieder geboren zur lebendigen Hoffnung, dann ist Christus in ihm, dann kann er im Geiste wandeln. Aber er sagt hier ganz klar, ja, nicht mit der Sünde spielen, ist was absolut Gefährliches. Und ich denke, was ganz wichtig ist, auf diesem mosaischen Gesetz ist ein Fluch. Und zwar, es hat Gott mit einem Fluch belegt, dass nicht jeder, der das hält, unter einem Fluch ist, unter einem Sündenfluch. Weil, wenn man leset, wie gesagt hier in Römer 8, 3, wir waren vollständig hilflos. Und wenn man jetzt Galater 3, 13 nimmt, Galater ist der Gegenpol zu Römer 8. Und zu Römer 6 und zu Römer 5 ist einfach der Gegenbrief. Wenn man Galater 3, 13 nimmt, dann heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Er hat diesen Fluch dieser Sündenatur, diesen Fluch des Gesetzes hat er getragen. Das heißt, bleib ich nah bei Jesus, so wie es in dem Lied heißt. Bleib ich nah beim Herrn Jesus. Bin ich am Saum seines Kleides und klammere mich fest. Bleib ich in der Stellung in Christo. Bleib ich im Licht. Wandle ich im Licht. Folge mir Jesus nach. Dann kommt dieser Fluch nicht zum Tragen. Das Blut Jesu löscht ihn aus und ich werde im Geiste wandeln. Falle ich dann ins Fleisch, dann ist es die Katastrophe. Aber ich möchte nochmals betonen, es ist für den Gläubiger die Ausnahme. Wenn jemand dauernd im Dreck und im Fleisch lebt, dann stimmt was nicht. Dann ist er krank oder ist gar noch tot, ist gar nicht lebendig geworden. Natürlich spielt hier der Charakter auch eine Rolle, gell? Wir dürfen etwas nicht unterschätzen. Die Erbsünde, die uns unsere Väter überliefert haben, die müsst ihr mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie viel ich Vorfahren habe. Ich könnte mal ausrechnen. Das ist relativ einfach. Du rechnest so einen Schnitt von 30 und dann rechnest du, wie viel du Vorfahren hast. Dann wirst du auf eine enorme Kette kommen und jeder hat dir seine Sünde vererbt. Ist das klar? Also bei mir in der Vererbungslinie waren wahrscheinlich viele Feuerköpfe. Die haben mir alle vererbt. Ich sündige relativ viel hier oben in der Kiste, in dem Kopf. Also ich neige nicht zur Tatsünde, sondern ich neige eher oben zur intellektuellen Sünde, indem ich einfach hingehe und in Gedanken jemand wirklich auf eine Ruf gibt. Aber das mosaische Gesetz sagt ja ganz klar, es ist genauso, es ist praktisch in der Tatsünde und Bergpredigt sagt, laut Evangelium ist es so Sünde in der Wurzel, wenn ich es nur denke. Genauso Ehebruch, wenn ich es nur denke, ist es schon Sünde. Das heißt, das ist wieder radikal. Aber eins ist eindeutig, wenn man das sagt, es ist ein Fluch auf diesem Gesetz und er ist in Christus getilgt. Wenn ich bei meinem Jesus bleibe, werde ich das alles nicht tun. Drum äußerste Gefahr, wenn jemand dauernd in diesen Dingen lebt. Da muss ich fragen, was ist mit dir los? Römer 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist und wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wer den Geist nicht hat, kann nicht im Geist wandeln. Galater 6, 16. Der neunte Galaterbrief ist hier das Pendant und eine ganz entscheidende Sache. Er sagt hier über, oder lesen wir ab 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und nicht der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschnittenheit, beschnitten sein noch Unbeschnittenheit etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das heißt, in Christus passiert es, die Befreiung. Und dann kann ich, wie es das Kapitel vorher sagt, im Geiste wandeln. Es hängt mit dem Opfer zusammen, mit meiner Stellung zu meinem Jesus. Je nachdem, wie eng das sein wird, wird das Fleisch nicht kommen. Aber ich möchte etwas ganz klar betonen. Mögen wir uns alle abschminken, dass wir eine Chance hätten, dass es nicht mehr kommt. Es kommt. Wir haben nur eine Chance, nah bei Jesus. Wir müssen zum Herrn Jesus fliehen, zum Erlöser, zu seinem Blut, zu der Tatsache, dass wir mit ihm gekreuzigt sind, dass er alles getan hat. Wir müssen lernen, im Lichte zu wandeln, dann kommt es nicht. Aber wir kriegen das nicht los. Das ist das, was der Paulus sagt. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht. Mir ist das vollkommen klar. Wenn ich in Christus bin, bin ich lieb wie sonst was. Weil ich ins Fleisch, bin ich ekelhaft bis aufs Blut. Frag meine Frau, die weiß es. Weiß jeder, der uns kennt. Mir ist im Geschäft passiert, wenn du eine neue Stelle hast, wo ich vor 5 Jahren neu auf die Stelle komme, rechne dich ja zusammen. Und dann ist die Zeit nochmal abgelaufen, wo ich mich zusammengerissen habe. Und irgendwann habe ich dann wirklich einen fast Tobsuchtsanfall, einmal Kopiere gekriegt, weil er nicht mehr getan hat. Das regt mich auf, mich regt Maschine unsagbar auf. Können Sie alle erschlagen. Und ich habe dann den Kopierer wieder auf der Latte gehabt. Und dann ist ein Kollege vorbeigelaufen. Da langt er sich so eine Backe und sagt, oh, so haben wir sie aber nicht gekannt. Ich bin rot geworden, das ist ja klar. Gell? Wisst ihr, das ist es. Ich habe es schon mal gesagt, mein Hautarzt, der ein großer Spötter ist, der sagt immer, was drin ist, kommt raus. Und so ist es gar nicht. Es kommt raus. Es kommt strahlend sogar raus. Musst du nur Gelegenheit geben. Aber solange wir im Geist gewandelt, wird nichts passieren. Wenn wir dann weiterlesen bis 13, dann sagt er, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also seid ihr, Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, wenn ihr gerettet seid, dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, so müsst ihr sterben. Das, was ich sehe, Galater 6. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, So werdet ihr leben. Und wisst ihr, was das ist? Das ist nichts anderes, wie das, was die Bibel sagt. Wer überwindet? Und wie ist, was sagt Offenbarung 12,10? Sie haben ihn überwunden durch Jesu Blut. Haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Haben sich zum Jesus bekannt. So geht der Weg. Wenn man dann weiterliest, Römer 8, damit möchte ich auch schließen, dann sieht man voll die ganze Herrlichkeit der Erlösung. Aber für uns ist entscheidend, er hat alles getan. Er hat eine perfekte Lösung gebracht. Ich habe das Fleisch am Hals, ich kriege es nicht los, die Sündernatur. Aber ich kriege es in den Griff, in der Sekunde, wenn ich in Christus bleibe. Wenn ich in der richtigen Stellung bleibe, wenn ich im Lichte wandle, keine bewusste Sünde dulde, wenn ich was merke, wenn ich, sobald es bewusst wird, bei Jesus um Vergebung bitte, mich reinigen lasse durch Jesu Blut, ihm, dem Lamme folgt, wohin ich gehe, wenn ich meine Bibel lese, mein Herz öffne, dass der Heilige Geist zu mir reden kann, dass tatsächlich mein Herz offen ist, wenn ich wirklich dem Lamme folge, wohin es geht, dann werde ich im Geist wandeln. Und dann ist das Fallen ins Fleisch immer die Ausnahme. Aber ich möchte nochmal betonen in unserer Mitte, wenn jemand nur im Fleisch lebt, dann kann er nicht gläubig sein. Der Gläubige möge ruhig leiden. Es ist von Gott her gut, dass wir leiden. Wisst ihr warum? Ich möchte zum Schluss nur noch eine Geschichte erzählen. Als der alte Samuel Gonser, der schon in der Ewigkeit ist, sein Lade umgebaut hat, ich habe das Haus nur gekannt, und es war ein uraltes Haus, alles altmodisch, herrlich, richtig nostalgisch. Weil ich habe das Samuel, wenn ich die Buben besucht habe, habe ich manchmal gedacht, naja, das ist schon extrem. Und dann hat er gebaut, hat den Laden neu aufgestockt und dann hat er eine super moderne Wohnung gehabt. Mit Möbeln, alles neu. Da bin ich mal beim Samuel gewesen auf Besuch und dann saß er da und dann sagt er, es ist ein Elend. Und ich hab gedacht, was meint er? Und dann sagt er, da willst du gar nicht mehr gehen. Meint er was? Er hat gesagt, da willst du doch nicht mehr gehen. Nimm in die Ewigkeit. Es ist gut, dass die Spannung da ist. Wisst ihr warum? Wir bekommen Sehnsucht nach einem Jesus, das uns hilft. Wir werden zum Hohepriester fliehen und wir bekommen Sehnsucht auf die Stunde, wenn die siebte Posaune erscheint. Wisst ihr, was dann passiert? Dann werde ich mein Fleisch verlieren. Schweck! Habe ich keins mehr. Dann werde ich mit Seele und Geist dem Herrn Jesus begegnen und werde ein Auferstehungsleib bringen, bekomme und werde in alle Ewigkeit nie mehr einen Millimeter Probleme mit Sünde haben. Aber die in der Hölle sitzen, die werden in Ewigkeit mit ihrer Sünde sich herumschlagen. Ist auch klar. Und dann kommt die große Dankbarkeit dem Erlöser gegenüber für diese große Erlösung, für das vergossene Blut, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, trotz dem Kampf. Aber Paulus sagt, so jetzt, was machst du als Gläubiger? Man sagt, steh auf, sei männlich, sei stark und kämpfe. Kein Jammerlied singen, sondern wir sind erlöst in ihm. Wir singen das Lied des Lammes, das Lied von Jesu Blut und kämpfe den Kampf. Ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, möchte einfach danken für deine große Erlösung am Kreuz von Golgatha, dass du uns wieder geboren hast zur lebendigen Hoffnung und dass wir so wissen, Römer 7 steht, trotzdem, dass wir elende Menschen sind und die Sünde verkauft, dass wir in dir, Römer 8, erleben dürfen, dass wir frei von der Sünde dir, dem Lamme, folgen dürfen und dass die Sündenatur nicht zieht, sondern dass Friede, Freude, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Enthaltsamkeit, dass die ganze Früchte des Geistes hervorkommen, wenn wir dir dienen. Ich bitte einfach, erbarm dich unser. Du siehst, wo jeder von steht, wo jemand resigniert, gib ihm neue Hoffnung, dass er deine Gnadebeweise erkennt, dass er neu aufsteht, um dir zu dienen. Wo Menschen in unserer Mitte sind, die nur Fleisch sind, erbarm dich und rette sie. Und dann möchte ich dich anbeten und dir danken für diese große Erlösung am Kreuz von Golgatha. Amen.
Ich möchte nur zwei Verse kurz lesen, um auch hier nochmal geistig vor Augen zu führen, was passiert ist am Kreuz auf Golgatha, als unsere Schuldschrift zerrissen worden ist. Das schreibt dann Paulus im Kolosserbrief im zweiten Kapitel. Das sind die Verse 13 und 14. Auch euch, die ihr tot waret, durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab. Und jetzt wird beschrieben, wie diese Vergebung, wo diese Vergebung geschehen ist. Dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen, da ist hier dieses Gesetz gemeint, dieses mosaische Gesetz, uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Das heißt, auf Golgatha im Geistlichen betrachtet war nicht nur diese Schrift Jesus, dieser ist Jesus von Nazareth, der König der Juden, sondern hier war unsere Schuldschrift, hier war das Gesetz, war für jeden Einzelnen geschrieben. Und es war nicht nur ein Satz, sondern es war eine Litanei, wie es im Katholischen heißt, eine Litanei, die hier gestanden ist, die uns entgegengestanden ist, diese Schuldschrift. Und hier wurde sie aus der Mitte getan. Ich möchte mal auf dieses eine Lied singen, das ich gerne in Bezug auf das Gesetz immer vorschlage. Fest ist heiß geöffnet mir, wo es im zweiten Vers heißt, dem, was dein Gesetz spricht, kann mein Werk genügen nicht. 233.